Morgen, auch von meiner Seite. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Dafür bin ich Ihnen wirklich unendlich dankbar. Oder auch, dafür bin ich wirklich unendlich dankbar. Haben Sie so einen Ausspruch schon mal gehört oder sogar selbst schon mal getätigt? Ich frage jetzt einfach mal frech in die Runde. Fällt da jemandem was dazu ein? Toll, ihr seid echt gut. Es gibt also offensichtlich Situationen und Umstände, die es lohnen, besonders gewürdigt zu werden. Ein Dank, der mehr ist als eine bloße Floskel, der mehr ist als ein normales Dankeschön. In dem heutigen Predigtext geht es um einen solchen im tiefsten Wortsinn unendlich, ja geradezu überwältigenden Dank. Nicht nur leichtfertig dahergesagt, sondern zutiefst empfunden. Dank für einen Lebensneuanfang. Wir finden diesen Text im Evangelium des Lukas im Kapitel 7, die Verse 36 bis 50. Dort heißt es: Es bat ihn aber ein Pharisäer, mit ihm zu essen. Also ihm gemeint ist Jesus. Und er ging hinein in das Haus des Pharisäers und legte sich zu Tisch. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Als die vernahm, dass er zu Tisch saß im Haus des Pharisäers, brachte sie ein Alabastergefäß mit Salböl und trat von hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu netzen und mit den Haaren ihres Hauptes zu trocknen und küsste seine Füße und salbte sie mit Salböl. Da aber sprach der Pharisäer sah, der ihn eingeladen hatte, sprach er bei sich selbst und sagte, wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er, wer oder was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, denn sie ist eine Sünderin. Doch Jesus gab ihm zur Antwort, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Und er aber sprach, Meister, sag es. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Einer war 500 Silbergroschen schuldig, der andere 50. Da sie aber nicht bezahlen konnten, schenkte er es beiden. Wer von ihnen wird ihn mehr lieben? Simon antwortete und sprach, ich denke, der, dem er mehr geschenkt hat. Er aber sprach zu ihm, du hast recht geurteilt. Und er wandte sich zu der Frau und sprach zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Diese aber hat meine Füße mit Tränen genetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Diese aber hat, seit ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt. Sie aber hat meine Füße mit Salböl gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und er sprach zu ihr, dir sind deine Sünden vergeben. Da fingen die an, die mit zu Tisch saßen und sprachen bei sich selbst, wer ist dieser, der auch Sünden vergibt? Er aber sprach zu der Frau, dein Glaube hat dir geholfen, geh hin in Frieden. Herr, wir bitten dich nun um deinen guten Heiligen Geist zum rechten Reden und Hören. Amen. Es bat ihn aber einer der Pharisäer, mit ihm zu essen, und er ging hinein in das Haus dieses Pharisäers und legte sich zu Tisch. Der Evangelist Lukas erzählt uns heute eine Begebenheit aus dem Leben Jesu unter uns Menschen. Jesu Salbung durch eine Sünderin. Dies muss ihm wirklich sehr wichtig gewesen sein, denn in den anderen drei Evangelien wird davon nicht berichtet. Lukas hat schon einiges von Jesus erzählt, was es mit seiner Geburt auf sich gehabt hatte, wie Jesus angefangen hatte, öffentlich aufzutreten und zu wirken, wie er Menschen zu sich auf seinen Weg gerufen und anderen Heil und Heilung geschenkt hatte. Und jetzt wird berichtet, dass Jesus zu Gast bei einem Pharisäer war, also einem bedeutenden, reichen, religiösen Menschen, der ihn zum Essen eingeladen hatte. Die Initiative ging vom Pharisäer aus. Er war offensichtlich ein nach Wahrheit suchender Mann. Denn er bat Jesus, mit ihm zu essen und nicht bei ihm. Essen mit jemandem bedeutet im Orient eine Mahlgemeinschaft zu haben, eine tiefere Beziehung mit dem Gast eingehen zu wollen. Das war damals in Israel zur Zeit Jesu noch bedeutsamer als heute. Wer jemanden zum Essen an seinen Tisch lud, der bezeugte ihm hohe Ehre und stellte ihn zugleich unter seinem persönlichen Schutz. Tischgemeinschaft war somit Zeichen menschlicher Verbundenheit und Gewährung des Friedens, Ausdruck des Vertrauens und noch mehr. Wenn die Mahlteilnehmer sich zu Tisch begeben hatten, nahm der Hausvater in Israel das Brot und sprach darüber stellvertretend für alle das Dankgebet. So verband die Tischgemeinschaft alle miteinander vor und mit Gott. Es ist darum hier etwas Besonderes, wenn es heißt, ein Pharisäer bat Jesus, bei ihm zu essen und mit ihm zu essen. Tischgemeinschaft mit ihm zu haben, das heißt, ein Kernbereich seines Lebens mit ihm zu teilen. Mit dieser Bitte bringt der Pharisäer Jesus einen Vertrauensvorschuss entgegen. Die Geschichte über Jesus, seinen Reden und seine Wundertaten hatten ihn offensichtlich neugierig gemacht. Viele Menschen waren von Jesus begeistert. Was er sagte, hatte Gewicht. Seine Worte berührten ihr Herz. Immer mehr Menschen fragten sich, ob dieser Wanderprediger Jesus nicht der angekündigte Messias ist. Das blieb auch den Pharisäern nicht verborgen. Und im Rahmen des Gastmahls konnte er unverfänglich feststellen, wer dieser Jesus eigentlich ist. Er wollte ihm, wie man so schön sagt, auf den Zahn fühlen, selber herausfinden, wer oder was dieser Jesus war. Und Jesus folgt ihm, ohne Diskussion. Damit wird auch deutlich, dass Jesus nicht nur für die Armen und die Schwachen der Gesellschaft gekommen ist, sondern auch für die Spitzen der Gesellschaft. Denn Sünder sind wir alle vor Gott, ob arm oder reich. Neben Jesus sind viele unterschiedliche andere Gäste gekommen. Man legte sich damals zu Tisch. Das heißt, man lag auf Polstern, auf dem linken Arm gestützt, während man mit dem rechten Arm zugriff und aß. Ich kann mir das nicht so gut vorstellen. Ich bin sehr froh über die Erfindung des Stuhls. Man unterhält sich über dies und das. Ich stelle mir ein buntes Stimmengewirr vor, wie es bei einer großen Tischrunde so üblich ist. Die Stimmung scheint gelöst. Man ist unter sich und seinesgleichen mit einem sehr interessanten Gast. Perfekt. Ein wirklich netter Abend. Nichts deutet darauf hin, dass gleich etwas absolut Unvorhersehbares, ja quasi eine Katastrophe geschieht. Eine Frau betritt den festlich geschmückten Raum. Und siehe, eine Frau, die in der Stadt lebte, die war eine Sünderin. Als die vernahm, dass er zu Tisch lag im Haus des Pharisäers, brachte sie ein Alabastergefäß mit Salböl und trat von hinten an seine Füße heran. Darauf weinte sie und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und mit den Haaren ihres Hauptes zu trocknen und küsste seine Füße und salbte sie mit Salböl. Als das aber der Pharisäer sah, der ihn eingeladen hatte, sprach er bei sich selbst und sagte, wenn der da, ein Prophet wäre, so wüsste er, wer oder was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, dass sie nämlich eine Sünderin ist. Gastmähler waren üblicherweise zu damaliger Zeit eine reine Männergesellschaft. Nicht einmal die eigenen Ehefrauen nahmen daran teil. Männliche Diener und Sklaven servierten das Essen und umsorgten die Gäste. Und dann das. Das Mahl wird plötzlich unterbrochen. Stell mir vor, wie so langsam das Stimmengewirr verstummt, das Geklapper des Tischgeschirrs aufhört zu klappern und staunende, vielleicht sogar erschrockene und empörte Gesichter die Frau anstarren. Was passiert jetzt? Was will die denn hier in unserer piekfeinen und moralisch doch so anständigen Gesellschaft? Peinlich. Wirklich. Sehr, sehr peinlich und unangenehm. Stille. Lukas berichtet nicht, um wen es sich hier handelt, ob sie verheiratet war und wie die Stadt hieß, aus der sie und der Pharisäer kamen. Über die Gründe kann nur spekuliert werden. Aber auf alle Fälle dürfte sie allen Anwesenden, einschließlich Jesus, bekannt gewesen sein. Auch wenn Lukas nicht den Namen der Frau verrät, so stellt er etwas anderes glasklar ins Licht. Sie war eine Sünderin, was nichts anderes meinte, als dass sie sehr wahrscheinlich eine Prostituierte war. Der Besuch der Frau galt nicht dem Gastgeber, sondern Jesus. Sie tritt von hinten an seine Füße heran, weinte und fing an, mit den Tränen die Füße zu benetzen, mit ihren Haaren das Haar, die Füße zu trocknen. Und sie küsste seine Füße. Die Frau geht geradewegs auf Jesus zu. Sie beachtet die übrigen Menschen nicht. Die Frau hat ein Parfümfläschchen mit. Es ist allerhöchstwahrscheinlich mit Myrrhenöl gefüllt. Ein Parfüm der obersten Preisklasse. Keine herkömmliche jüdische Frau besaß ein so kostbares Öl. Nur ein einzelner Tropfen von diesem Öl entfaltete bereits einen unbeschreiblichen Duft. Dieses Öl muss nach dem Urtaxier ein halbes Vermögen gekostet haben. Etwa 400 bis 500 Tagesverdienste. Das ist Wahnsinn. Auch dieser Umstand spricht nebenbei gesagt sehr dafür, dass es sich bei der Frau tatsächlich um eine Prostituierte gehandelt hat. Denn damals wie heute kann man in diesem Gewerbe auch reich werden. Aber wie kam sie ungehindert in diese Männergesellschaft hinein? Nun, nach den damaligen sozialen Sitten war es gestattet, bei festlichen Mahlen auch den Zutritt neugieriger Zuschauer zu ermöglichen. Die Frau hinauszuwerfen, hätte einen unangenehmen Skandal bedeutet. Und so lässt man sie da. Und sie tritt nun von hinten an seine Füße heran. Das war ohne weiteres möglich, weil die auf den Polstern liegenden Mahlteilnehmer ihre Füße vom Tisch weg nach hinten ausstrecken, also in den Raum hinein. Dabei zog man seine Sandalen aus. Bevor sie kniend über seinen Füßen mit der beabsichtigten Salbung beginnen konnte, brach sie plötzlich in Tränen aus. Der Moment überwältigte sie vollkommen. Ihre Rührung war so stark, dass ihre Tränen ausreichten, um die Füße von Jesus zu benetzen. Warum diese Rührung? Was geschah dort? Die Frau muss Jesus schon vorher gekannt haben. Mehr noch, sie muss vorher von Jesus die Vergebung zugesprochen bekommen haben. Wo und wie die vorausgehende Begegnung mit Jesus stattgefunden hat, was die Einzelheiten der Sündenvergebung gewesen sind, das bleibt alles im Dunkeln. Lukas schweigt auch hierzu. Aber der emotionale Zusammenbruch kann sich nicht von ungefähr so heftig gezeigt haben. Sie muss die verändernde Kraft der Sündenvergebung durch Jesus erfahren haben. Und jetzt überwältigt sie die Liebe zu Jesus, Reue über das bisherige Leben, eine tiefe Dankbarkeit für den nie für möglich gehaltenen Neuanfang durch Jesus in einer Gemeinschaft mit Gott. Das gilt wirklich mir. Mir, die ich mich von der Gesellschaft und schlimmer noch von Gott für immer ausgestoßen gesehen habe. Wie die Männer um sie herum denken, ist ihr vollkommen egal. Die Freude über ihre Rettung überwiegt alles. Mir wurden meine Sünden vergeben. Und so weint sie Freudentränen. Dass das Gefühl sie tatsächlich erst in dem Moment überfallen hat, ist auch daran zu erkennen, dass sie kein Handtuch dabei hatte. Sie musste Jesu Füße mit den Haaren ihres Hauptes trocknen. Und das vor dem Hintergrund, dass eine Frau nach jüdischer Sitte die Haare ihres Hauptes in der Öffentlichkeit nicht auflösen durfte. Sie musste improvisieren und handelte spontan. Auch hier ist es ihr egal, was die anderen denken. Ebenso impulsiv küsst sie anschließend seine Füße und erst jetzt beginnt sie, die mit dem kostbaren Salböl zu salben. Sie gab vermutlich ihren wertvollsten Besitz aus reiner Dankbarkeit hin. Sie mag wahrscheinlich gedacht haben, was bedeutet schon ein Jahreslohn gegen die von Jesus zugesprochene Vergebung, damit wir Frieden mit Gott haben, damit ich Frieden mit Gott habe. Warum die Füße und nicht das Haupt, wird sich vielleicht der eine oder andere fragen. Aus Demut. Es geschah aus ihrem mit Jesus Erlebten heraus, aus reiner Demut vor ihm, dem Heiligen und dem erkannten Messias. Sie wagt es einfach nicht, sein Haupt zu berühren. Und ich kann das wirklich gut verstehen. Ich jedenfalls hätte mich auch nicht getraut, das Haupt des erkannten Messias unaufgefordert zu berühren. Als das aber der Pharisäer sah, der ihn eingeladen hatte, sprach er bei sich selbst und sagte, wenn der da ein Prophet wäre, so wüsste er, wer da was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, dass sie nämlich eine Sünderin ist. Der Pharisäer wie der Rest der versammelten Tischgesellschaft verfolgt schweigend das Geschehen. Sie lassen die Frau gewähren. Jeder denkt sich vermutlich so seinen Teil. Aber keiner sagt etwas. So auch der Pharisäer. Aber er versucht, das Geschehen in Gedanken zu verarbeiten und einzuordnen. War dieser Jesus doch kein Prophet, wie von ihm angenommen? Wenn dieser ein Prophet wäre, zeigt, dass er ernsthaft daran glaubte, dass Jesus ein Prophet sein könnte, vielleicht sogar der Messias. Aus diesem Vers kann auch geschlossen werden, dass es unter den Pharisäern auch Leute gegeben haben muss, die Jesus gegenüber aufgeschlossen waren. So auch der Pharisäer Simon. Als Prophet und erst recht als Messias hätte Jesus die Frau natürlich durchschauen müssen, hätte wissen müssen, dass er durch die Berührung nach dem Gesetz verunreinigt wurde. Jesus hat bisher geschwiegen. Er hat die Frau weder gelobt noch getadelt. Er hat es geschehen lassen. Innerlich zugestimmt und damit ihre Dankbarkeit aber auch angenommen. Zu dem Pharisäer aber schwieg Jesus nicht. Doch Jesus gab ihm zur Antwort, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er aber sprach, Meister, sag es. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Einer war 500 Silbergroschen schuldig, der andere 50. Da sie aber nicht bezahlen konnten, schenkte er es beiden. Wer von ihnen wird ihn mehr lieben? Der Pharisäer fragt sich selbst in Gedanken, wer dieser Jesus denn wohl sei. Und Jesus, er antwortet ihm direkt darauf. Wow, was muss das mit dem Pharisäer gemacht haben? Jesus gibt ihm damit den Beweis seiner prophetischen Gabe. Er erkennt seine Gedanken und antwortet ihm darauf. Und dabei will er den Pharisäer gewinnen und nicht zusammenstauchen. Deshalb spricht er ihn liebevoll, ja fast vertraulich an. Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Und dieser Simon antwortet verdutzt, ohne zu zögern, Meister, sag es. Meister oder auch Lehrer lautet auf Aramäisch Rabbi. Obwohl Jesus kein ordinierter Rabbi war, erkennt ihn dieser Simon ohne zu zögern jetzt als höher stehenden Lehrer an. Interessant. Noch vor ein paar Sekunden hatte er noch große Zweifel. Doch diese waren mit der kurzen Antwort von Jesus auf seine negativen Gedanken plötzlich stark erschüttert. Um das Geschehen einzuordnen, erzählt er ihm ein kurzes Gleichnis. Es ist nicht nur eine nette Geschichte über einen überaus gütigen Geldverleiher. Nein, Simon musste als gläubiger Jude sofort, musste es ihm klar gewesen sein, dass es sich bei dem Geldverleiher um ein Bild für Gott handeln muss. Und die Schuldner, na klar, das sind wir Menschen. Er will ihm hier deutlich machen, dass er am Beispiel der Frau und ihm Zeuge der großen Befreiungsaktion Gottes ist, für die Jesus gekommen ist. Zwei Menschen werden Schulden erlassen, dem einen eine beträchtliche, dem anderen eine ungeheure Summe. Beiden fällt ein Stein vom Herzen, aber ein unterschiedlich großer. Wer von den beiden wird dem großzügigen Geldgeber, wird Gott mehr lieben? Beide lieben ihn, aber einer liebt mehr. Simon antwortete und sprach, ich denke dem er mehr geschenkt hat. Er aber sprach zu ihm, du hast recht geurteilt. Der, dem mehr geschenkt wurde, antwortete sein Gesprächspartner. Und nun klingt Jesus wirklich wie ein Lehrer. Denn er antwortet in der Fachsprache der Gesetzeslehrer, der mit seinem Schüler höchst zufrieden ist. Du hast recht geurteilt. Er, der eben noch urteilte und verurteilte, urteilt jetzt recht. Er erkennt, dass er zu den Beschenkten dazugehört. Unsere Gottesliebe hängt von der Vergebung ab und nicht von der eigenen Anstrengung. Ein Selbstgerechter kann demnach Gott nur wenig lieben. Ob das Simon schon so in Gänze klar ist? Deswegen spricht er weiter am Beispiel der Frau zu Simon. Und er wandte sich zu der Frau und sprach zu Simon. Das heißt, er schaut die Frau an. Simon, stelle ich mir so vor, ist im Rücken. Er schaut die Frau an und spricht aber mit Simon. Siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Diese aber hat meine Füße mit Tränen genetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Diese aber hat, seit ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt. Sie aber hat meine Füße mit Salböl gesalbt. Jesus vergleicht diese Sünderin mit dem frommen Simon. Siehst du diese Frau? Damit wird sie zum Orientierungspunkt für alle übrigen Zuhörer. Was kann man in dieser Frau beobachten? Jesus zählt nochmal in allen Einzelheiten auf, wie innig, zärtlich, herzlich diese Frau ihm begegnet ist und vergleicht jede dieser Einzelheiten mit dem Verhalten Simons, seines Gastgebers. Auf dreifache Weise schneidet diese Frau besser ab als der fromme Pharisäer. Sie hat Jesus mit ihren Tränen die Füße gewaschen und mit ihren Haaren getrocknet. Simon hat seinem Gast kein Wasser für die Füße angeboten. Eigentlich eine normale Geste des Gastgebers. Seit Abrahams Zeiten bot man üblicherweise seinen Gästen Wasser zum Waschen der Füße an. Aber es war kein Gebot. Aber wenn Simon Jesus wirklich mit Liebe in seinem Haus begrüßt hätte, dann hätte er ihm wohl das Waschen der Füße ermöglicht. Denn in den Sandalen durch Staub und Dreck zu wandern, ist unangenehm und mit Gerüchen verbunden. Bei der Mahlzeit, während die Sandalen abgelegt werden, wollte man doch saubere Füße haben. Ganz anders die Frau. Hier waren dankbare Liebe, Demut im Spiel, denn die Füße zu waschen war Sklavendienst eigentlich. Als Zeichen der unbeschreiblichen Dankbarkeit und Ehrerbietung hat sie nicht abgelassen, Jesus die Füße zu küssen. Simon hat Jesus keinen Kuss zur Begrüßung geschenkt. Auch wenn der Gastgeber auch hier dies nicht unbedingt machen musste, wäre es aber eine liebevolle Willkommensgeste gewesen. Sie hat Jesus mit Salböl gesalbt. Simon hat auf eine solche Geste des Besprechens der Hände oder der Stirn mit Öl schon gar nicht mit kostbarem und extrem teurem Salböl verzichtet. Normales Öl meint hier Olivenöl. Das war billig. Zwar musste man auch hier nicht unbedingt das Haupt des Gastes salben, aber es wäre auch eben wieder ein Zeichen der Ehrerbietung und freundlicher Zugewandtheit gewesen. Sie, die Sünderin, hat Jesus gegenüber aus tiefer Liebe und Dankbarkeit gehandelt. Er macht diesem Simon keinen Vorwurf, zeigt nur auf, wer von den beiden ihn mehr liebt und schließt daraus dem Gleichnis entsprechend, wem mehr geschenkt wurde. Jesus hält gar nichts davon, pauschal, bequem oder oberflächlich einfach zu sagen, alle Menschen sind Sünder und bedürfen der Vergebung, als käme es dann auf unsere konkreten Untaten und auf ihr Ausmaß gar nicht mehr an. Er guckt genauer hin, sieht Unterschiede in der Verschuldung zwischen diesem Mann und dieser Frau. Vor allem aber Unterschiede im Ausmaß ihrer Befreiung und Entlastung und so auch in der Größe ihrer Liebe zu ihm. Ich glaube, er will seinem Gastgeber darauf aufmerksam machen, wie viel kärglicher, kühler, zugeknöpfter, steifer seine Zuneigung ist als ihre. Er ist deutlich ärmer an Liebe als sie. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Die Vergebung der vielen Sünden ist die Ursache für die viele Liebe. Das soll jetzt kein Freibrief sein, mal so richtig ordentlich loszusündigen. Da hat es nebenbei gesagt, tatsächlich mal eine Bewegung gegeben, hat Paulus, meine ich, von berichtet, wo eine sektiererische Gruppe quasi gesagt hat, wir müssen nur ordentlich sündigen und dadurch wird der Herr noch mehr verherrlicht. Paulus natürlich einen Riegel vorgeschoben. Es gibt da eine Reihenfolge. Erst Vergebung, dann Liebe. Ursache, Wirkung. Entschuldigt oder gar unter den Tisch gekehrt wird hier nichts. Aber Jesus will an dieser Stelle auch deutlich machen, dass er als Sohn Gottes auch in der Lage ist, viele und schwere Sünden zu vergeben. Im zweiten Teil des Verses geht es um Simon. Das dürfte ihm auch klar gewesen sein. Allerdings spricht Jesus im zeitlosen Sinn vom Vergeben bei ihm. Das heißt, es wurde ihm im Gegensatz zur Frau noch nicht vergeben. Ihm wurde nur wenig vergeben und er könnte daraufhin auch nur wenig lieben. Aber wollte er das überhaupt? Vergebung. Vermutlich will Jesus ihn aus der Reserve locken und zum Nachdenken bringen über seine eigenen Sünden. Ob es dann am Ende des Nachdenkens wirklich nur so wenige sind? Ob es dann am Ende des Nachdenkens auch bei uns nur so wenige sind? Und er sprach zu ihr, dir sind deine Sünden vergeben. Erst nach diesem langen Verben um Simon spricht Jesus die Frau wieder direkt an. Deine Sünden sind dir vergeben. Dieser Vers irritiert irgendwie. Waren ihr die Sünden nicht bereits vergeben? Sie hatten sich doch schon mal getroffen. Warum spricht Jesus die Vergebung ein zweites Mal aus? Wie bereits gesagt, aus der Vergebung folgt als Wirkung die Liebe. Was nützt die ausgesprochene Vergebung, wenn sie nicht angenommen, nicht geglaubt wird? Wie sieht es da bei uns aus? Können wir das glauben, dass Jesus wirklich alle, also ich meine wirklich alle meine Sünden, auch die aus unserer Sicht vielleicht schlimmsten, uns vergeben kann, will? Ich kann dazu nur sagen, er kann es. Und der lutherische Theologe Johann Albrecht Bengel, ich musste tatsächlich nachschlagen, der hat vor deutlich über 200 Jahren gelebt, hat dazu einmal Folgendes gesagt. Die größten Sünder sind oft die herrlichsten Gefäße der Gnade geworden. Die größten Sünder sind oft die herrlichsten Gefäße der Gnade geworden. Nur zu und raus damit. Alles vor Gott, vor Jesus bringen. Die Frau hat die Vergebung offensichtlich angenommen, denn die Freude und daraus folgende Liebe zu und über Jesus ist so übergroß. Die zweite Aussage Jesu ist damit quasi nur, die zweite Zusage Jesu ist damit quasi nur eine Bestätigung der ersten. Da fingen die an, die mit ihm zu Tisch saßen und sprachen bei sich selbst: Wer ist dieser, der auch Sünden vergibt? Er aber sprach zu der Frau: Dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin in Frieden. Die Überlegungen und Fragen der anderen Gäste sind verständlich, denn Sünden vergeben kann ja nur Gott. Wer ist also dieser, der sogar die Sünde vergibt? Mehr als ein bloßer Mensch, wirklich der Messias? Jesus lässt an seiner Person keinen Zweifel. Wer Ohren hat, der höret. Unausgesprochen gibt er zu verstehen: Ja, ich kann Sünden vergeben. Und ja, ich bin damit der Messias. Dein Vertrauen und Glaube haben dich gerettet, fügt er hinzu. Ihr Zutrauen zu ihm, ihre vorbehaltlose Hingabe hatte diese befreiende Wirkung. Das bedeutet, Gottes Vergebung kommt auf dem Weg des Glaubens und nicht aufgrund irgendwelcher Verdienste. Die zugesagte Vergebung wird erst dann Lebenswirklichkeit, wenn sie im Glauben auch angenommen wird. Und durch ihren Glauben ist die Sünderin zur Jüngerin geworden. Und sie ist jetzt ein Mitglied des Reiches Gottes. Und deswegen hat sie nun auch Frieden mit Gott. Geh hin in Frieden, sagt Jesus. Friede mit Gott und mit den Menschen. Zufrieden mit dem eigenen Leben, statt Unruhe, Elend, Zerschlagenheit und Zerrissenheit. Und wohin geht Simon? Es wird nicht berichtet. Darum nicht, damit du und ich die Frage stellen und die Antwort gelten lassen, die Jesus der Frau sagt. Dein Glaube hat dich gerettet. Und je mehr uns das beim darüber nachdenken aufgeht, desto mehr wird die Freude darüber zunehmen. Mensch, Leute, hast du die Vergebung von Jesus angenommen, dann freue dich darüber, dass du das glauben kannst. Und das sollte doch eigentlich auch in die Gemeinde hinein und aus dieser herausstrahlen. Okay, der Norddeutsche hat es schwer, mit echte Gefühlsregung zu zeigen, in Jubel auszubrechen. Aber wer darüber nicht ins Jubeln geraten kann, dass Jesus für mich und all den Mist in meinem Leben ans Kreuz gegangen ist und mir meine Schuld vergeben hat, der kann da eigentlich etwas nicht stimmen. Nehmen wir seinen Tod für uns nicht für selbstverständlich einfach so hin. Das war nicht selbstverständlich. Aber Jesus hat trotzdem den Himmel für uns verlassen, damit wir Rettung haben dürfen. Wirklich jeder, der es will. Halleluja. Ach nee, das muss ja jetzt ganz anders klingen. Halleluja! Darüber kann man einfach nur unendlich dankbar werden. Geht hin im Frieden. Amen.